dürfen wir uns wieder unserem Text zuwenden. Ich muss aber erstmal ein paar Worte verlieren, wo Paul das gesagt hat, wie weit man das vergleichen darf. Ich möchte meine Gedanken und Gefühle gar nicht alle laufen lassen. Aber wisst ihr, es gibt nur einen Gott. Es gibt nur einen Gott, der sich nicht ändert, der war, der ist und der so sein wird. Der eine Gott. Es gibt nicht einen Gott des Alten Testamentes und einen Gott des Neuen Testamentes. Und dass er sich in der Mitte bekehrt hat und sich jetzt verändert hat. Und sein Wort ist wahrhaftig. So war im Alten Testament, also was als Altes Testament bezeichnet wird, es ist sein Wort. Und wo Paulus im zweiten Brief ausspricht zu Timotheus, wo er sagt, die ganze Schrift ist von Gott eingegeben, so können wir uns sicher sein, dass er von der Schrift, was wir als Altes Testament, dass er dahin zielt, weil das Neue gab es noch nicht. Also in unserer Sprache das Neue. Ich gebrauche eigentlich ungern das Alte und das Neue. Es ist das Wort Gottes. Lass uns das nie vergessen. Es gibt nur einen Gott und das ist sein Wort, das wir in Händen halten dürfen, worin wir forschen dürfen und dessen wir uns erfreuen dürfen, dass ein Licht auf unserem Weg ist. Nun zu unserem Text. Ich möchte nochmal die Verse 5 und 6 lesen und nochmal einiges dazu sagen. Verse 5 und 6. Also, Römerbrief, Kapitel 13, für diejenigen, die es nicht wissen, wir sind im Römerbrief, Kapitel 13, Verse 5 und 6. Darum ist es notwendig, sich zu unterordnen, nicht allein um des Zorngerichts, um des Zornes willen, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuern, denn sie sind Gottes Diener, die eben dazu beständig tätig sind. Lass uns nochmal stille werden. Lieber Vater, wir sind dir so dankbar und wir freuen uns, Herr, dass du uns Licht gegeben hast durch deinen Geist und durch dein Wort. Herr, und dass wir Menschen, die aus Erde gemacht sind, dieses in Händen halten dürfen und darin forschen und studieren dürfen. Herr, dass du uns deinen Geist gegeben hast. Herr, das erfüllt unsere Herzen mit Freuden. Und wir wollen dir danken für dein Wort. Und dich bitten, dass du unsere Herzen öffnest, dass du uns vorbereitest, es zu hören, zu verstehen und auszuleben. Amen. Ich möchte aus der Elberfelder Bibel, aus der älteren Elberfelder Bibel, diese Verse auch nochmal lesen. Und zwar in dem Grund, in dem wir uns befinden, also oder das wir eigentlich auch abgeschlossen haben, der letzte Grund, warum wir uns der höheren Gewalt der Obrigkeit unterordnen sollen. Und zwar der Grund, den er hier nennt, als letzten Grund der Unterordnung, das Gewissen. Vers 5. Darum ist es notwendig, sich zu unterordnen, und ich lasse diesen Teil aus wegen dem Zorn, darum ist es notwendig, untertan zu sein, des Gewissens wegen. Und dann Vers 6. Denn dieser halber, ja, also wir gebrauchen das Deutsch heute gar nicht mehr, so reden wir auch nicht, aber hier möchte uns der Übersetzer etwas vermitteln, was im Text drin enthalten ist. Denn dieser halber, also dieser Dinge halber, es ist nicht nur ein Ding, das jetzt kommt in Vers 6, auf was er aufzeigt, warum wir jetzt Vers 6 erfüllen sollen, sondern dieser halber, er zeigt auf den ganzen Text, der da oben noch steht, also bei mir zumindest in der Bibel ist es oberhalb, also der vorangehende Text, denn dieser halber entrichtet ihr ja auch Steuern. Also, dieser halber, als erstes, was er gesagt hat, oder als letztes, des Gewissens halber. Wir entrichten Steuern des Gewissens halber. Und was davor steht, wir entrichten Steuer aus dem Grund, weil Gott die Obrigkeit eingesetzt hat und all diese Dinge, die wir davor gelesen haben, genannt hat, warum wir uns der Obrigkeit unterordnen sollen. Also, dieser halber, der letzte Grund, wir unterordnen uns der Obrigkeit wegen unseres Gewissens und wir zahlen Steuer wegen unseres Gewissens. Und ich möchte nochmal diese Frage stellen und das vertiefen, wo wir heute sagen würden, um Himmels Willen, wer würde um des Gewissens Willen Steuer zahlen? Und du würdest vielleicht, wenn du selber die Frage beantworten würdest, würdest du vielleicht sagen, also ich wäre der Letzte, der um des Gewissens Willen Steuern zahlen würde. Also ich wüsste bessere Verwendung, wo ich mein Geld hineinfließen kann. Da gibt es Wohltätigkeitsvereine, da gibt es dies und das und jenes und da gibt es Leute, die in Not sind und du hättest eine lange Liste. Und ich bin mir überzeugt, weil ich mich darin auch ertappe und ertappt habe, dass ich diese Frage so nicht einfach beantworten könnte, dass ich Steuern zahle um des Gewissens Willen. Geht es euch anders? Habt ihr gelesen, okay, um des Gewissens Willen zahlt ihr Steuer und ihr habt gesagt, jawohl, Amen, genau so ist es bei mir. Also mein Gewissen würde mich nicht in Ruhe lassen, wenn ich nicht so viel Steuern zahlen würde. Ich hörte eine Geschichte, dass im Finanzamt saß jemand, also der da zuständig war und der erhielt ein Check, eine Zahlung von $50. Und da war ein Schreiben, wo es dann lautete, also hier das zahle ich, weil mein Gewissen mich nicht in Ruhe lässt. Wenn ich ruhig schlafen werde, also wenn ich danach jetzt ruhig schlafen werde, dann hat sich's damit erledigt. Wenn nicht, mache ich den Steuerausgleich. Ja, also er wollte es mal darauf ankommen, ob die $50 sein Gewissen beruhigen werden. Ihr Lieben, um diesen Text wirklich zu verstehen in der Tiefe, in der uns der Grund gegeben wird, des Gewissens halber, dass wir uns der Obrigkeit unterordnen sollen, wegen unserem Gewissen, wird niemals, niemals den Effekt haben und das Gewicht haben, wenn wir nicht in der Tiefe verstehen, die Absicht Gottes mit unserem Gewissen im Zusammenhang mit den Anforderungen Gottes in diesem Text und in der Schrift. Wenn wir diese zwei Dinge nicht harmonierend verstehen können und zusammenhängend zusammenstecken, werden wir niemals begreifen, warum er mit diesem Grund aufhört und so viel Gewicht beilegt, dass er sagt, dass wir uns der Obrigkeit unterordnen sollen, des Gewissens halber. Nun, ich weiß, wir haben es schon betont und ich möchte von einer anderen Seite mit anderen Bibelstellen, die uns ebenfalls Licht auf diese Sachen werfen, diesen Text erklären und vertiefen. Also, warum ist das Gewissen ein Grund, dass man hier das machen sollte, sich zu unterordnen und Steuer zahlen? Also, unser Gewissen. Wie funktioniert es? Haben wir beantwortet. Es funktioniert so, dass es uns entschuldigt oder uns verklagt. Wie können wir an unserem Gewissen arbeiten? Wir arbeiten dadurch an unserem Gewissen, wenn wir das richtig informieren, dass das Gewissen die richtige Information bekommt, die es nötig hat. Und den einen Punkt, den wir auch gar nicht betrachtet haben, wie wir an unserem Gewissen zu arbeiten haben, und zwar damit es auch rein bleibt. Es ist die eine Sache, damit, dass wir unserem Gewissen die richtige Information geben, aber es ist die andere Sache, dass wir auch etwas dafür tun, dass wir so leben, damit das Gewissen rein ist. Nun, die Schrift deckt uns einige Macken vom Gewissen auf, einige Schwächen. Und zwar beschreibt die Schrift uns ein beflecktes Gewissen. Die Schrift beschreibt uns ein gebrandmarktes Gewissen, das heißt ein Gewissen, das Narben aufweist. Und die Schrift spricht von einem toten Gewissen. Ich denke, es ist notwendig, dass wir diese Dinge verstehen, damit, wenn wir in unserem Leben das feststellen, dass eins von diesen Dingen da ist, dass wir daran Gott arbeiten lassen, es korrigieren und es heilen lassen. Von keinen dieser Tatsachen, egal in welcher Kategorie du vielleicht dein Gewissen vorfindest, ist hoffnungslos, ist unheilbar krank. Keins von diesen, weder das Tote noch das Gebrandmarkte noch das beschmutzte Gewissen. Also, als allererstes dieses beschmutzte oder befleckte Gewissen. 1. Timotheus 1, Vers 9. Paulus schreibt seinem Jünger, Titus. Titus 1 von Vers 9. Ich lese bis Vers 16. Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widerspenstigen zu überführen. Es geht hier darum, ihr kennt den Zusammenhang, Titus sollte Älteste einsetzen, Männer in der Gemeinde einsetzen, die die Gemeinde führen und leiten sollten. Und es geht um die Qualifikationen, die er hier erwähnt, die diese Männer haben sollten. Und eine von ihnen haben wir jetzt gerade gelesen, dass sie die gesunde Lehre, dass sie fähig sind zu lehren, zu ermahnen und so weiter. Vers 10. Denn es gibt viele widerspenstige und leere Schwätzer. Das ist das Problem, warum diese Ältesten, die eingesetzt werden, diese Qualifikation haben müssen. Weil, und jetzt wird das Problem uns aufgeführt, aufgezeigt, aufgeschrieben. Denn es gibt viele widerspenstige und leere Schwätzer und Verführer, besonders die aus der Beschneidung, denen man, Kinder, habt ihr schon gewusst, den Mund stopfen soll. Stellt euch vor, das steht sogar in der Bibel, dass man Menschen den Mund stopfen soll. Also gewissen Leuten muss man den Mund stopfen. Und Paulus geht hier drauf ein. Nur wie soll man ihnen den Mund stopfen? Denn es gibt viele widerspenstige und leere Schwätzer und Verführer, besonders die aus der Beschneidung, denen muss man den Mund stopfen. Denn sie bringen ganze Häuser durcheinander mit ihrem ungehörigen Lehren und schändlichen Gewinnswillen. Einer von ihnen, also von diesen Leuten, denen man den Mund stopfen soll, ihr eigener Prophet hat gesagt, die Kreter sind von jeher Lügner, böse Tiere, faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr. Also es ist wahr nicht, dass die Kreter böse Tiere, faule Bäuche sind, sondern dass dieser Lehrer das erzählt hat. Dieses Zeugnis ist wahr, aus diesem Grund weise sie streng zurecht, also so wird ihnen der Mund gestopft, damit sie gesund seien im Glauben und nicht auf jüdische Legenden achten und auf Gebote von Menschen. Hier sehen wir, dass Legenden da waren, die das bestätigten, die hingewiesen haben, dass diese Leute faule Bäuche und gewesen sind. Und hier wurde auf die Legenden Wert gelegt. Hier hat einer Legendenbücher gelesen, Literatur gelesen, er hat sich weitergebildet und dachte, okay, hier das und das wird hier gelehrt. Und Paulus sagt, hier diese Männer, die du einsetzt, müssen fähig sein zu lehren, damit sie diesen Menschen den Mund stopfen, die sich von der Wahrheit abwenden. Den Reinen, Vers 15, ist alles rein, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein. Paulus bezeichnet diese Leute, die so etwas machen, als unrein, sogar als ungläubig. Stellt euch vor, das sind Leute in der Gemeinde, das sind womöglich Lehrer, es sind Menschen, die vorangingen. Und aus diesem Grund ist es so notwendig, richtige Lehrer einzusetzen, damit sie diesen Ungläubigen den Mund stopfen. Ich lese den Vers nochmal, Vers 15. Den Reinen ist alles rein, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen sind befleckt. Und hier zeigt uns Paulus im Grund auf das Problem dieser falschen Lehrer. Und er sagt, dass sie ein Problem haben, sie sind selber unrein, sie sind ungläubig. Und deswegen ist ihr Gewissen befleckt. Befleckt von aller möglichen Informationen vielleicht über diese Kreter, über die sie erzählt haben. Dem Reinen ist alles rein. Ist euch einmal aufgefallen, dass wenn zwei verschiedene Parteien irgendwo gewesen sind, in irgendeinem Land, an irgendeinem Ort, so kann es sein, dass zwei von ihnen total verschiedene Botschaft zurückbringen. Könnt ihr euch erinnern an die Geschichte, wo Mose Kundschafter aussendet nach Jericho, um die Stadt zu erkundschaften? Da sind zwei Männer, die könnten wir vergleichen, die sind rein gewesen, die waren gläubig. Die kommen zurück und sagen, ja, die Stadt ist groß, die Stadt ist super, die Leute sind groß, das stimmt alles, aber Gott ist mit uns, wir werden die Stadt genauso einnehmen, wie Gott es verheißen hat. Und da sind andere Leute, die genauso mit denen da waren, die haben alle das Gleiche gesehen. Und von ihnen würde das Zeugnis hier lauten, das sind diejenigen, die ungläubig sind, die unrein sind. Und sie haben ein grundsätzliches Problem. Ihre Denkweise und ihre Gesinnung, ihr Gewissen ist befleckt. Und aus diesem Grund erzählen sie, oh, die sind so groß und wir waren wie Heuschrecken, wie Grashüpfer waren wir in ihren Augen gewesen. Und sie bringen eine schlechte Botschaft und wir wissen, wozu es geführt hat. Also, diese Botschaft zeigt hier auf, ein Problem des Gewissens kann sein, wenn es befleckt ist, dass der Mensch ungläubig ist, dass er deswegen unrein ist. Es kann aber auch ein Gläubiger, ein Christ, ein beflecktes Gewissen haben. Wir werden darauf kommen. Also, hier ist eine Situation von Menschen, die ein beflecktes Gewissen haben. Gehen wir zum nächsten, ein gebrandmarktes Gewissen. 1. Timotheus. Ich lese schon eins von Vers 19 und dann Kapitel 4. Also, 1. Timotheus 1, Vers 19. Paulus spricht hier viel von diesen Menschen. Indem du den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst, wieder schreibt Paulus an einen, der Älteste einsetzen soll. Und wieder ist davor im Text die ganze lange Liste, die diese Menschen aufweisen müssten. Und dann wendet er sich zu Timotheus und sagt, okay, das sollst du ihnen gebieten, solche Leute sollst du einsetzen und du selber sollst, jetzt in Vers 19, indem du den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst, also den Glauben und ein gutes Gewissen soll Timotheus bewahren, dieses, also den Glauben und dieses gute Gewissen, haben einige von sich gestoßen und darum im Glauben Schiffbruch erlitten. Auf der gleichen Art und Weise, wie wir vor einigen Sonntagen das Beispiel gehört haben von dem Flugzeug, der das Warnsignal des Autopiloten ignoriert hat und gegen den Berg gefahren ist und zerschellt ist. Damals gab es keine Flugzeuge, sondern gab es Schiffe. Und Paulus sagt, Leute, die dieses ignorieren, dies haben einige von sich gestoßen und darum im Glauben Schiffbruch erlitten. Sie sind zerschellt. Gucken wir in Kapitel 4, was das bedeutet. Kapitel 4 von Vers 1. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Hier ist wieder genauso wie in Titus das Problem. Hier sind Lehrer in der Gemeinde, Menschen im christlichen Bereich, im christlichen Sektor, also in der Kirche, In der ganzen gläubigen Bewegung hier sind Menschen, die eine leitende Position haben, die eine führende Position haben, und sie sind Lehrer. Und sie lehren in der Gemeinde das, was Paulus hier beschreibt, die als Lehren der Dämonen. Ich lese den Vers nochmal. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Vers 2, jetzt wird das erklärt. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Diese Leute sind nicht nur befleckt, sondern sie sind gebrandmarkt. Gebrandmarkt bedeutet, wenn damals mit einem glühenden Eisen, wie zum Beispiel ein Pferd oder auch ein Sklave, gebrandmarkt wurde, dann wurde dieses Eisen in den Ofen oder Feuer getan, bis es glühend heiß war, und mit diesem glühenden Eisen wurden dann Leute gebrandmarkt. Diese Stelle war dann so vernarbt, da hat man nichts mehr gespürt. Ein jeder, der sich ganz dolle verbrannt hat, er weiß, dass an dieser Stelle ist man nicht mehr empfindlich. Diese Stelle ist verbrannt. Da spürt man nichts mehr. Und diese Leute haben gewisse Bereiche in ihrem Leben dermaßen verbrannt. Sie sind so gebrandmarkt, dass sie nicht mehr den Glauben verkündigen, dass sie nicht mehr die Rettung durch Jesus Christus verkündigen, sondern die Lehren der Dämonen weitergeben. Guck mal, wie er es beschreibt. Ich lese Vers 2 nochmal. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, sie verbieten zu heiraten und Speise zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werde von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Es kamen alle möglichen irrsinnigen Lehren in die Gemeinde hinein, was notwendig wäre für den Menschen. Und das bezeichnet Paulus hier, das sind Leute mit einem verbrannten Gewissen, die vom Glauben abgeirrt sind und dieses jetzt in der Gemeinde verkündigen. Nun zum Dritten, das tote Gewissen. Das ist sozusagen der schlimmste Fall. Bei den zwei anderen Fällen würde man sagen, ist noch Hoffnung. Wie sieht's mit diesem Fall aus? Das tote Gewissen. Philipper 3 von Vers 17. Hier sagt Paulus, werdet meine Nachahmer. Er schreibt zu dieser Gemeinde und stellt sich als Vorbild und sagt, werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Er spricht wieder von Leuten, die in der Gemeinde sind, die da waren. Nicht von den Leuten, die irgendwo in der Welt sind, sondern er spricht von den Menschen, die in der Gemeinde waren. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch. Sie rühmen sich ihrer eigenen Schande. Wenn Menschen zu dem Punkt kommen, wo sie sich ihrer Sünden rühmen, wo Menschen zu dem Punkt kommen, wo sie über das, was die Schrift Sünde nennt, Schande nennt, wenn sie anfangen, sich zu rühmen, sagen, boah, da habe ich das und das gemacht, da habe ich das und das ist Sünde, dann wissen wir, das Gewissen ist tot. Wenn Menschen sich ihrer Schande rühmen, ihrer Sünden rühmen, dann ist das Gewissen tot. Da funktioniert nichts mehr. Und guck mal, wie der Text weitergeht. Sie sind irdisch gesinnt. Leute, die nicht göttlich gesinnt sind, sie sind irdisch gesinnt. Und er setzt das identisch mit einem toten Gewissen. Und wie er aus den Stellen davor gesagt hat und wie er hier diesen Aufruf angefangen hat, wo er sich zum Vorbild stellt und sagt, werdet meine Nachahmer. Guckt mal den Kontrast, den er hier aufzeigt, wie die Gesinnung sein sollte. Nicht irdisch gesinnt, nicht der eigenen Schande zu rühmen, sondern im Kapitel 2, Vers 21, denn sie suchen alle das ihre, nicht das, was des Christus ist. Das wäre das Gegenteil. Das ist das, wo er im Kapitel 1, Vers 21 sagt, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben Gewinn. Das war seine Ausrichtung auf Christus hin, dass Christus verherrlicht wird, dass Gott verherrlicht wird und nicht er. Also, für all diese drei Gewissen gibt es trotzdem Hoffnung. Egal, wenn du denkst, ich habe vielleicht eins von diesen, so darfst du froh sein heute. Christus kann selbst ein gebrandmarktes Gewissen heilen. Er kann Tote auferwecken und er kann auch ein verdrecktes Gewissen wieder reinigen. Das ist nämlich seine Absicht. Und deswegen gibt Gott sein Gesetz, gibt Gott seine Gebote, gibt Gott das, was manche Leute sagen, das Alte Testament, um genau an uns zu arbeiten und um uns hinzuführen zu Christus hin. Ihr kennt diese Stelle, 1. Timotheus 1, Vers 5. Wir hatten die auch schon mal gelesen. Das ist die Absicht Gottes mit unserem Gewissen. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheuchelten Glauben. Hier zeigt Paulus auf, was die Absicht des Gesetzes ist. Genauso wie er im Galaterbrief aufzeigt, wo die Frage sich stellt, ja, wenn wir durch Gnaden gerettet werden und durch Jesus Christus, wozu denn der ganze Ballast des Alten Testamentes? Also dieser ganzen Schriften, wozu die Gebote? Und die Antwort lautet im Galaterbrief, weil es ein Zuchtmeister auf Jesus ist, weil es ein Erzieher auf Jesus ist, der uns die Schranken weist, der uns hinführt auf Christus. Und hier zu Timotheus schreibt er, die Absicht des Alten Testamentes, die Absicht der Schrift ist uns, in anderen Worten, hinzuführen zu einer, ich lese nochmal, das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen. Da haben wir es, da ist Heilung. Gott möchte uns aufzeigen, dass in Jesus Christus, da führt er uns hin, zu Christus hin, da ist die Heilung eines gebrandmarkten Gewissens, da ist die Heilung eines schlechten Gewissens und da ist die Heilung, die Auferweckung des toten Gewissens. Also, wenn wir hier im Römerbrief aufgefordert werden, um des Gewissens willen der Obrigkeit untertan zu sein und um des Gewissens willen Steuern zu zahlen, so dürfen wir wissen, das ist im Einklang, das Gewissen, das reine Gewissen funktioniert nur im Einklang mit dem Wort Gottes. Weil er das oben, was er genannt hat und all die Gründe, für diejenigen, die den Text nicht kennen, liest es nochmal nach. Er hat 5 Gründe gegeben, warum wir uns der Obrigkeit unterordnen sollen. Und weil das Gewissen mit dem Wort Gottes in Einklang funktioniert, nur so funktioniert, zeigt er uns auf, Leute, wenn du eins von diesen Geboten nicht halten würdest, wenn du der Obrigkeit nicht untertan sein würdest, dann würde es bedeuten, dass dein Gewissen befleckt wird. Du wirst verunreinigt. Gott hat es gereinigt. Das geht gar nicht. Du als Kind Gottes, du achtest jetzt darauf, dass dein Gewissen rein bleibt. Es würde dich quälen. Warum? Weil Gott gesagt hat, du sollst der Obrigkeit untertan sein. Wenn du jetzt das nicht bist, so würde das gereinigte Gewissen da anklopfen. Und weil Gott die Absicht hat, dass wir ein reines Gewissen haben sollen, könntest du gar nicht damit leben. Es würde dich plagen. Und ich denke, da haben wir als Kinder Gottes ein Problem. Und vielleicht sogar als Menschen dieser Generation ein Problem, weil wir es gelernt haben, mit einem dreckigen Gewissen zu leben. Weil wir es gelernt haben, wir haben es geübt, mit einem gebrandmarkten Gewissen auszukommen, wo wir ständig versuchen, dass irgendwo, ja, das ist okay. Und wir suchen Gründe, um das zurechtzufertigen. Leute, die Schrift macht es deutlich, als Kind Gottes, es ist das Ziel Gottes, dass du ein reines Gewissen hast. Und wenn du es nicht hast, dann solltest du gucken, wo das Problem ist, um das zu reinigen. Gott möchte, dass du ein reines Gewissen hast. Dazu hat er dich erkauft und erlöst. Du kannst nicht mit einem gebrandmarkten Gewissen rumlaufen. Gott lässt dich nicht in Ruhe, wenn dein Gewissen gebrandmarkt ist oder dreckig. Und das zeigen uns viele anderen Stellen auf, diese Notwendigkeit. Ich möchte noch etwas anschneiden. Die Schrift, wie ich auch gesagt habe, möchte, dass du ein reines Gewissen hast und dass du auch so lebst, dass der Nächste, der neben dir lebt, ein reines, ein gutes Gewissen hat. Und zwar aus den Stellen, die wir auch schon betrachtet haben, aus dem Korintherbrief. Also Korintherbrief Kapitel 8 bis Kapitel 10 beschäftigt sich sehr viel damit, wo es aufzeigt, die Notwendigkeit und die Verantwortung, deine Verantwortung gegenüber dem Gewissen eines anderen. Nicht nur für dein Gewissen. Für dein Gewissen könntest du vielleicht manches machen und das wäre okay. Aber Gott sagt, hör mal zu, du bist auch verantwortlich für das Gewissen deines Bruders neben dir. Und ich denke, das ist notwendig, dass wir uns diese Stellen ansehen. 1. Korinther Kapitel 8, da wird uns beschrieben, dass da Menschen sind, die ein schwaches Gewissen haben. Und wenn sie sehen würden, dass, wir gehen zum ersten Brief des Paulus an die Korinther in diese Situation. Und Paulus sagt, wenn du jetzt hingehen würdest und Götzenopferfleisch essen und der andere kann das nicht einordnen, dann würde sein schwaches Gewissen verletzt werden. Also Kapitel 8 von Vers 6, Kapitel 10 wird dieses schwache Gewissen so bezeichnet. Guckt mal. Ich lese Vers 13. Darum, wenn eine Speise meinen Bruder ein Anstoß, und hier stehen, wenn es in eurer Bibel ist, in Klammern dürft ihr das auch durchstreichen, da gehört das nicht hinein und ich bin froh, dass nur in Klammern steht, weil es im Text nicht drin ist. In der Schlachterbibel ist es in Klammern drin. Ich lese nochmal. Darum, wenn eine Speise meinen Bruder einen Anstoß, nicht zur Sünde, einfach einen Anstoß wird, so will ich lieber in Ewigkeit kein Fleisch essen, damit ich meinem Bruder keinen Anstoß gebe. Paulus macht hier deutlich, ich liebe meinen Bruder. Und wenn eine Sache ihn zum Anstoß ist, das heißt, sein Gewissen wird verletzt. Es geht nicht um Sünde. Ja? Es ist wichtig, deswegen ist es im Text, wo es drin steht, ist es verkehrt, weil im Urtext steht es nicht drin. Ja? Es geht nicht darum, wenn es Sünde ist, dann ist es für deinen Bruder Sünde und ist auch für dich Sünde. Es gibt, Sünde ist nicht relativ, ja? Versteht ihr? Wenn es Sünde wäre, dieses Götzenopferfleisch zu essen, dann wäre es Sünde für dich und dann wäre es auch Sünde für deinen Bruder. Ist ganz egal für wen. Es geht dann nicht um Sünde, es geht um die Freimütigkeit. Und dieser einer, der ein schwaches Gewissen hat, er versteht das nicht. Und Paulus, guckt mal, wie er reagiert. Wie wichtig ihm das ist, dass dieser, sein Bruder, ein reines Gewissen hat. Dass er ein freies Gewissen hat. Dass er nicht ein belastetes Gewissen hat. Boah, jetzt habe ich hier dieses Götzenfleisch gegessen. Jetzt habe ich mich verunreinigt. Er würde sich quälen. Sein Gewissen würde befleckt werden. Er würde nicht die Freimütigkeit, nicht die Freude in Christus haben. Aus diesem Grund wendet er sich zu dem Starken und sagt, hör mal zu. Wenn das der Fall ist, dann in meinem Fall würde ich in meinem ganzen Leben, ich würde kein Fleisch antasten, damit ich diesem aus dem Wege gehe. Er geht weiter, Korinther Kapitel 10, Vers 29. Ich rede aber nicht von deinem eigenen Gewissen, sondern von dem des anderen. Ja? Es geht nicht um dein Gewissen, sondern um den des anderen. Denn warum sollte meine Freiheit von dem Gewissen eines anderen gerichtet werden? Und wenn ich es dankbar genieße, warum sollte ich gelästert werden über dem, wofür ich danke? Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Gebt weder den Juden noch den Griechen noch der Gemeinde Gottes einen Anstoß. So wie auch ich in allen Stücken allen zu gefallen lebe und nicht meinen Nutzen suche, sondern den der vielen. Und jetzt nennt er den Grund, damit sie gerettet werden. Also nochmal zu dieser Situation, ich möchte es nicht erklären, die wir letzten Sonntag betrachtet haben. Du bist zu Gast bei einem Ungläubigen und er tischt da das Essen auf, das Fleisch auf und das ist womöglich Götzenopferfleisch. Und der, den du mitgebracht hast, er verträgt das nicht. Er ist ein Schwacher im Glauben. Und er sagt, nee, das kann ich nicht essen. Leute, dann ist es wichtig zu reagieren und zu sagen, okay, wenn ich das jetzt esse, dann würde ich meinen Bruder hier sein Gewissen belästigen. Und dann heißt es ganz klar und deutlich, dann sagst du, nein, danke, es tut mir leid, ich kann es nicht. Ich werde es nicht essen. Und diese Person, die dich eingeladen hat, ja, natürlich, vielleicht wirst du sagen, ja, aber dann werde ich ja sie abstoßen. Du wirst diese Person nicht abstoßen, wenn sie sieht, mit welch einer Liebe du mit deinem Bruder umgehst. Wie sorgsam du da dran gehst, um ihn ja nicht zu unterdrücken, sein Gewissen nicht zu belästigen, nicht zu schaden. Wir haben eine Verantwortung unserem Gewissen und des Nächsten. Und Gott möchte, dass dieses Gewissen rein ist. Und nur dann, wenn wir wirklich verstehen, die Absicht Gottes mit unserem Gewissen, was Gott damit haben möchte und wie Gott es gereinigt hat und rein erhalten möchte, erst dann werden wir verstehen, welch ein Gewicht es in Römer Kapitel 13 hineinlegt. Wenn er das platziert und sagt, um des Gewissens willen, da ist Ende aller Debatten. Da ist Ende, weil das Gewissen würde dich anklagen, selbst wenn du irgendwas im Verborgenen getan hast, wo es keiner sieht. Da ist das Gewissen da und das Gewissen würde dich anklagen, sagen, hör mal zu, das war nicht korrekt, das hättest du anders machen sollen. Also, wo er das hier einsetzt und sagt, um des Gewissens willen zu unterordnen, enden die Debatten, weil wir auf der einen Seite Gottes klare Ordnungen haben, wir haben Gottes Gebote der Obrigkeit gegenüber und das Gewissen, das eingestimmt ist zu diesen Geboten, genauso wie man eine Geige einstimmt oder auch eine Gitarre einstimmt zu dem Klavier meistens oder Musiker, korrigiert mich bitte, zu was auch sonst. Genauso wird das Gewissen eingestimmt zu Gottes Geboten. Und das Gewissen meldet sich bei jeder Kleinigkeit, wo wir diese Gebote übertreten und sagt, hör mal zu, das hast du in Ordnung zu bringen. Ich muss hierzu sagen, dass Gott mich persönlich hier gepackt hat. Weil ich selber auch die Einstellung hatte über die Obrigkeit, wo ich gesagt habe, das war meine Einstellung, wenn man die alle in einen Sack steckt und mit dem Knüppel draufhaut, dann trifft man immer den Richtigen, ja? Weil sie so viel Dreck am Stecken haben. Und mir wurde klar durch diesen Text, hört mal zu, es ist die Obrigkeit, die Gott eingesetzt hat, die du zu respektieren hast. Auch wenn sie wirklich schuldig wären, auch wenn es wirklich Tatsache so ist oder wäre, du hast kein Recht, so über die zu reden. Es ist die Obrigkeit, die von Gott eingesetzt wurde, deren man sich unterordnen soll.